Ja, der Herr der Ringe ist das Werk meines Lebens, das Buch meines Lebens in der Hinsicht, dass ich es als Fan seit 30 Jahren immer wieder lese. Ich arbeite mittlerweile als freiberuflicher Autor und Lektor, zu einem Großteil auch im Fantasy-Bereich für verschiedene Verlage, wo ich Fantasy-Bücher bearbeite. Ich habe einige Bücher geschrieben über Fantasy, herausgegeben, zuletzt hier diese Einführung in die Fantasy. Das alles stammt letztlich aus dieser einen Quelle, aus dem Interesse an der Herr der Ringe, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt hier heute bin und wo ich beruflich stehe. Warum fasziniert mich der Herr der Ringe so? Es ist wohl in erster Linie diese gewaltige Welt, in die man eintauchen kann, in der man Urlaub machen kann. Ich habe gerade erst noch ein Interview gegeben, wo ich gefragt wurde, ja, Fantasy, das ist doch diese Literatur mit dem Eskapismus, wo die Leute sich hinflüchten, die mit unserer Welt nicht zurechtkommen. Es ist Quatsch. Dazu hat Tolkien selbst auch was gesagt. Ja, Fantasy-Lektüre ist schon eine Art Flucht, aber es ist die Flucht des Gefangenen aus dem Gefängnis. Und das ist eine rechtmäßige Flucht, die steht jedem zu. Ganz so dramatisch würde ich es nicht formulieren. Ich finde, dass Fantasy kleine Urlaube, Ferien erlaubt, die mich aus der Realität herausnehmen und mich in tolle, interessante, spannende Welten versetzen. Das heißt überhaupt nicht, dass ich die Realität ablehne. Ich lebe mein Leben ganz gerne und ich habe auch meinen Beruf sehr gerne. Das ist es also nicht. Nee, ich mache nur Urlaub. Und ich denke, den Urlaub kann einem keiner verdenken. Und dieser Urlaub, dieses Hineintauchen in eine andere Welt, das funktioniert natürlich nur, wenn die Welt auch überzeugend geschaffen ist. Die muss schon was an Tiefe haben, so dass ich auch drin eintauchen kann. Wenn sie zu flach ist, kann ich nicht drin untertauchen, steckt mein Kopf raus, werde ich abgelenkt, denke ich wieder an die Arbeit, lenken mich die Autos auf der Straße ab, die Musik des Nachbarn, klappt nicht mit dem Urlaub. Aber wenn die Welt gut ist, dann klappt das mit dem Urlaub. Und die Welt Mittelerde, die ist sogar sehr, sehr gut geschaffen worden. Was ich gleich lesen möchte, ist ein relativ kurzes Stück für die, die den Herrn der Ringe kennen. Es ist nach der Schlacht um die Hornburg, um Helms Klamm, wo die ganze Gruppe nach Isengard zu Saruman drüber reitet, also die Gruppe ohne Sam und Frodo natürlich, die längst Richtung Mordor unterwegs sind. Es ist gerade eine große Schlacht geschlagen worden mit vielen Toten und in der Passage, die ich erzählen werde, redet der Zwerg Gimli mit Legolas über, gar nicht über die Schlacht, sondern über etwas ganz, ganz Tolles, was er im Laufe der Schlacht kennengelernt hat. Das sind die Höhlen von Aglarond. Was also folgt, was ich gleich erzählen werde, ist im Wesentlichen eine Naturbeschreibung. Eine sehr poetische, eine, wie ich finde, unheimlich schöne Naturbeschreibung. Aber damit vielleicht nicht unbedingt das, was man erwarten würde, wenn es um den Herrn der Ringe, um diese Fantasy-Geschichte, dieses Schlachtenepos geht. Nur, es ist gar kein Schlachtenepos. In Schlachteneben kann man auch nicht eintauchen. Das klappt nur, wenn diese Welt dahinter steht. Und um die Welt zu schaffen, musste Tolkien sehr viel mehr machen, als nur eine spannende Handlung zu erzählen und Spannungspunkt an Spannungspunkt zu bein. Und das hat er auch nicht gemacht. Ich habe vor einem guten Jahr mal den Herrn der Ringe, alle drei Bücher genommen und nochmals gelesen und Stück für Stück durchgezählt, was denn da eigentlich alles drin vorkommt in dem Buch. Die drei Bücher Herr der Ringe umfassen 2,5 Millionen Buchstaben ungefähr. 1,7 Millionen, also mehr als zwei Drittel davon, haben nichts mit Gewalt zu tun, sondern beschreiben zu einem guten Drittel, also zur Hälfte, also einem guten Drittel des Buches beschreiben sie die Welt und zur anderen Hälfte, also einem weiteren guten Drittel des Buches, beschreiben sie die Art und Weise, wie die Personen miteinander interagieren. Erst das letzte Drittel des Buches hat irgendwas mit Gewalt zu tun. Ein großer Teil davon ist nur Spannung, ohne dass Gewalt vorkommt. Ein noch größerer Teil ist berichtete Gewalt, aber nicht die Gewalt, die wir als gefährlich ansehen, wenn wir über Gewalt in den Medien reden, sondern das ist indirekte Gewalt. Das ist, wenn ein Hauptmann ankommt und den Versammelten in der Burg sagt, ja, die Stadt Osgiliath ist gefallen und der Feind steht zwei Tagesreisen entfernt. Die Stadt Osgiliath ist gefallen, das ist Gewalt, da wird über Gewalt erzählt, aber es ist jetzt nicht die Gewalt, bei der Schwerter herabsausen oder Köpfe durch die Gegend rollen. Diese Art von Gewalt macht sogar nur 4% des Buches aus. Also so viel Gewalt ist da gar nicht drin und wer den Film kennt, vielleicht auch nur den Film kennt, hat vielleicht einen etwas anderen Eindruck, weil Peter Jackson das ja doch deutlich anders gerichtet hat. Nee, zwei Drittel des Buches ist Welterschaffung, die Welt, die ich betreten kann. Ein gutes Drittel sind Naturbeschreibungen. Dafür ist Tolkien ja in gewisser Weise auch berühmt. Wenn man was über Tolkien weiß, dann ist das meistens ja der hatte es doch so mit Bäumen und Wäldern und der hat Industrie abgelehnt und die Industrialisierung der Moderne. Ja, stimmt völlig, genau so war das. Aber was ich jetzt vorlese, das ist nicht mal eine Beschreibung der belebten Natur, ne? Das macht er auch toll, wenn man erfährt, wie die Gefährten das erste Mal in diesen Elbenwald Lothlorien kommen. Das ist unglaublich, diese Bäume, die da stehen müssen, wenn man sich das vor Augen erstehen lässt, was da beschrieben ist, ist einfach toll. Aber das kann Tolkien sogar mit bloßem Stein, mit einer Höhle. Eine Weile ritten sie schweigend weiter. Aber Legolas schaute immer von einer Seite zur anderen und hätte oft angehalten, um auf die Geräusche des Waldes zu lauschen, wenn Gimli es nur erlaubt hätte. »Das sind die seltsamsten Bäume, die ich je gesehen habe«, sagte er. »Und ich habe so manche Eiche aus der Eichel bis zum Siechtum des Alters heranwachsen sehen. Ich wünschte, ich hätte jetzt Muße, um unter ihnen herumzuwandern. Sie haben Stimmen und mit der Zeit könnte ich vielleicht ihre Gedanken verstehen.« »Nein, nein«, sagte Gimli, »wir wollen sie in Ruhe lassen. Ich errate ihre Gedanken schon. Hass auf alles, was auf zwei Beinen geht, und ihr Gespräch dreht sich um Zermalmen und Erdrosseln.« »Nicht Hass auf alles, was auf zwei Beine geht«, sagte Legolas. »Da irrst du dich, glaube ich. Sie hassen die Orks, denn die Bäume sind nicht von hier und wissen wenig von Elben und Menschen. Weit entfernt sind die Täler, aus denen sie stammen. Aus der Tiefe Fangorns, Gimli, kommen sie vermutlich.« »Dann ist das der gefährlichste Wald in Mittelerde«, sagte Gimli. »Ich sollte dankbar sein für die Rolle, die sie gespielt haben, aber ich liebe sie nicht. Du magst sie wundervoll finden, doch ich habe ein größeres Wunder in diesem Land gesehen. Schöner als jeder Hain und jedes Gehölz, die je wuchsen. Mein Herz ist noch ganz erfüllt davon.« »Seltsam ist die Art der Menschen, Legolas. Hier haben sie eines der Wunder der nördlichen Welt. Und was sagen sie darüber? Höhlen, sagen sie. Höhlen. Löcher, in die man sich in Kriegszeiten flüchtet, in denen man Futter aufbewahrt. Mein lieber Legolas, weißt du, dass die Grotten von Helms Klamm weit und schön sind? Die Zwerge würden eine endlose Wallfahrt unternehmen, bloß um sie zu betrachten. Wenn es nur bekannt wäre, dass es solche Dinge gibt, oh ja, sie würden wahrlich reines Gold dafür geben, wenn sie nur einen kurzen Blick darauf werfen könnten. Und ich würde Gold dafür geben, um mich davon freizukaufen, sagte Legolas. Und doppelt so viel, um wieder herausgelassen zu werden, wenn ich mich in ihnen verirrte. Du hast sie nicht gesehen, deshalb verzeihe ich dir deinen Schatz, sagte Gimli. Aber du redest wie ein Narr. Findest du jene Hallen schön, wo euer König unter dem Berg in Düsterwald wohnt und bei deren Erschaffung Zwerge vor langer Zeit halfen? Sie sind nur elende Löcher im Vergleich zu den Grotten, die ich hier gesehen habe. Unermessliche Hallen, erfüllt von einer ewig währenden Musik des Wassers, das hinuntertröpfelt in Teiche, so schön wie Kelet Saram im Sternenlicht. Und, Legolas, wenn die Fackeln angezündet werden und Menschen auf den sandigen Böden unter den widerhallenden Gewölben einhergehen, dann, Legolas, dann glitzern Edelsteine und Kristalle und Adern von edlen Erzen in den geglätteten Wänden. Und das Licht leuchtet durch Marmorfalten, muschelgleich, durchscheinend wie die lebendigen Hände der Königin Galadriel. Da sind weiße und safrangelbe Säulen und rosige wie die Morgenröte, Legolas, geriffelt und verschlungen in traumhaften Formen. Sie streben von vielfarbigen Böden empor zu den Schlusssteinen des Daches. Flügel, Stränge, Vorhänge, so zart wie gefrorene Wolken. Speere, Banner, Zinnen von hängenden Palästen. Stille Seen spiegeln sie wieder. Eine schimmernde Welt schaut herauf aus dunklen Weihern, bedeckt mit klarem Glas. Städte, wie Durins Geist sie sich kaum im Schlaf hätte ausmalen können. Es erstrecken sich Prachtstraßen und Säulenhöfe bis zu den dunklen Winkeln, in die kein Licht dringen kann. Und pling! Ein silberner Tropfen fällt und die runden Kringel auf dem Glas lassen alle Türme sich verbeugen und wie Wasserpflanzen und Korallen in einer Meeresgrotte wogen sie. Dann wird es Abend, sie verblassen und verbleichen. Die Fackeln ziehen weiter in eine andere Kammer und einen anderen Traum. Da ist eine Kammer nach der anderen, Legolas. Eine Halle schließt sich an die andere, ein Gewölbe ans andere, Treppe auf Treppe. Und immer weiter führen die gewundenen Pfade hinein in das Herz des Gebirges. Höhe. Die Grotten von Helms Klamm. Ein glücklicher Zufall war es, der mich dorthin verschlug. Es bringt mich zum Weinen, sie zu verlassen. Dann will ich dir zu deinem Trost wünschen, Gimli, sagte der Elb, dass du den Krieg heil überstehen mögest und zurückkehren kannst, um sie wiederzusehen. Aber erzähle es nicht deiner ganzen Verwandtschaft. Nach deiner Schilderung gibt es anscheinend nicht mehr viel für sie zu tun. Vielleicht sind die Menschen dieses Landes weise, dass sie so wenig darüber sagen. Eine Sippe geschäftiger Zwerge mit Hammer und Meißel könnte mehr verderben, als die Menschen gemacht haben. Nein, du verstehst das nicht, sagte Gimli. Kein Zwerg könnte bei solcher Schönheit ungerührt bleiben. Niemand aus Durins Geschlecht würde in diesen Höhlen nach Steinen oder Erz graben, nicht einmal, wenn Diamanten und Gold dort zu finden wären. Fällst du Haine von blühenden Bäumen im Frühling, um Brennholz zu bekommen? Diese Lichtungen von blühendem Stein würden wir hegen und pflegen und nicht Steine dahinbrechen. Mit behutsamer Geschicklichkeit ein leichtes Klopfen hier und dort. Ein kleiner Felssplitter vielleicht. Und nicht mehr an einem ganzen bedachtsamen Tag. So könnten wir arbeiten. Und im Laufe der Jahre würden wir neue Wege bahnen und ferne Kammern erschließen. Kammern, die noch dunkel sind und nur als eine Leere hinter Spalten im Fels undeutlich sichtbar werden. Und Lichter, Legolas. Wir würden Lichter machen. Lampen, wie sie einst in Casadum erstrahlen. Und wenn wir es wünschten, würden wir die Nacht vertreiben, die dort liegt, seit die Berge erschaffen wurden. Und wenn wir uns nach Ruhe sehnten, würden wir die Nacht zurückkehren lassen. Du rührst mich, Gimli, sagte Legolas. So habe ich dich noch nie reden hören. Fast bringst du mich dazu, dass ich es bedauere, die Höhlen nicht gesehen zu haben. Hör zu, lass uns ein Abkommen treffen. Wenn wir beide aus den Gefahren, die uns erwarten, heil zurückkehren, wollen wir eine Weile zusammen wandern. Du sollst mit mir Fangraum besuchen. Und dann werde ich dich begleiten, um Helms Klamm zu sehen. Das wäre nicht der Heimweg, den ich wählen würde, sagte Gimli. Aber ich werde Fangorn ertragen, wenn du mir versprichst, mit zu den Höhlen zurückzukommen und dich mit mir an ihren Wundern zu erfreuen. Das verspreche ich dir, Legolas. Aber nun müssen wir leider Höhlen und Wald eine Weile zurücklassen. Schau, wir kommen zum Ende der Bäume. Wie weit ist es nach Isengard, Gandalf? Tja, und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen Elb und Zwerg. Eine Freundschaft, die ein bisschen natürlich im Schatten der Freundschaft der Hobbits steht, aber nichtdestotrotz eines der Dinge, die Mittelerde und den Herrn der Ringe so lebendig machen. Und das andere dieser Dinge ist natürlich eine Beschreibung wie die der Höhlen von Aglaurind. Dankeschön. Tja, wo ist unser anderer?